RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11 Uhr mit Jonas Ziegler. Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Der neue Wehrbeauftragte Otte will mehr Druck bei der Wehrpflicht machen. Er will sich das Thema noch in diesem Jahr vornehmen. Man müsse die Truppe vor Überforderung schützen, sagte der CDU-Politiker der ARD. Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann.
Auch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Röwekamp, drängt auf eine Pflicht. Allerdings eine allgemeine Dienstpflicht, also auch im sozialen oder zivilgesellschaftlichen Bereich. Die SPD lehnt die Vorhaben ab. Fraktionschef Miersch verweist in der Neuen Osnabrücker Zeitung auf den Koalitionsvertrag. Dort sei festgelegt, dass man auf Freiwilligkeit setze. Über eine Wehrpflicht könne man gegebenenfalls in der nächsten Legislaturperiode verhandeln, also in 4 Jahren.
Am heutigen Tag der Organspende haben Patientenschützer erneut das Online-Register dafür kritisiert. Es sei viel zu kompliziert, sich dort einzutragen, erklärte die Deutsche Stiftung Patientenschutz. Vorstand Brüsch forderte auch, die Pass- und Ausweisstellen an das Register anzubinden, so wie es der Bundestag vor 5 Jahren beschlossen habe. In Deutschland stehen aktuell mehr als 8.100 Menschen auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern befürchteten, dass sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Beim Karneval der Kulturen in Berlin beginnt am Mittag der Kinderkarneval. Der Umzug mit Kostümen startet auf dem Mariannenplatz in Kreuzberg und führt über die Oranienstraße bis zum Görlitzer Park. Dort wird ab 14 Uhr bis zum Abend ein großes Familienfest gefeiert. Morgen Nachmittag beginnt dann der traditionelle Straßenumzug wegen Bauarbeiten, diesmal in Mitte und Friedrichshain. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Marzahn 20 und in Pritzwalk 15 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, Nachmittag Schauer und Gewitter, zum Teil kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 11.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio für Sie Matthias Gindorf. Guten Tag. Das alles klingt ziemlich wild. Die Europäische Kommission hat einem Bericht zufolge Umweltverbände für Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt. Die Welt am Sonntag berichtet über diese geheimen Verträge und hat sie nach eigenen Angaben auch einsehen können. Konkret geht es demnach um die NGO Client Earth, die im Auftrag der Kommission angeblich Betreiber von Kohlekraftwerken verklagen sollte, um deren Kosten zu treiben. Unter anderem die CSU-Abgeordnete Monika Hohlmeier kritisiert das so wörtlich als verdecktes politisches Lobbying. Die Berichte nach flossen Steuergelder in Millionenhöhe. Um das einzuordnen, habe ich vorhin mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Matthias Reiche, gesprochen. Und der sagt, die Vorwürfe sind nicht neu.
Nein, die Vorwürfe stehen ja seit Monaten im Raum, dass vor allem die Generaldirektion Umwelt der EU-Kommission, etwa wie ein Ministerium einzuordnen, verschiedene NGOs für Lobbyarbeit bezahlt hat. Dann im Parlament wird auch in den vergangenen 4, 5 Monaten immer wieder darüber gestritten. Beispielsweise kritisiert die EVP-Fraktion, zu der auch die CDU und die CSU gehören, immer wieder die Art und Weise der Vergabe von EU-Mitteln an Nichtregierungsorganisationen. Und im April hat ja dann auch der Europäische Rechnungshof ganz hochoffiziell einen Bericht rausgegeben zu den NGOs und zur Finanzierung und hat gesagt, da gibt es zu wenig Transparenz, es gibt nur bruchstückhaft Informationen. Man weiß zu wenig über die Gelder, die an die NGO fließen. Es gab aber nie den Vorwurf, dass da natürlich, dass die so instrumentalisiert werden, wie es jetzt suggeriert wird durch den Weltartikel. Da ist eigentlich, der hat eigentlich alles nochmal zusammengeschrieben, was in den letzten Monaten passiert ist. Das einzig Neue wäre tatsächlich, wenn er einen Geheimvertrag, der ja dort auch in einem Absatz erwähnt wird, wenn es den tatsächlich gibt mit der Client Earth, auch einer NGO, habe ich aber den Verdacht, dass da Frau Hohlmeier auch schon mal vor 2-3 Monaten drüber gesprochen hat, weil sie besonders daran ärgert, an dieser NGO, die dann im Falle der Kohlekraftwerke aktiv wird, dass die möglicherweise ja auch gegen den Rechtsstaat verstößt, weil sie Protestcamps mitfinanziert. Da muss man mal gucken, ob da tatsächlich dann noch mehr dran ist. Ganz neu, glaube ich, ist auch das nicht.
Haben Sie denn mal ein Beispiel dafür, wo denn Geld geflossen ist und für was, damit wir das uns alle mal vorstellen können?
Ja, es gibt viel Geld. Lobby Control kriegt Geld, Amnesty International. Dann sind ja viele NGOs, die sich engagieren für saubere Meere. Die kriegen natürlich jährlich Geld oder beispielsweise in der Nothilfe nach Erdbeben. Zwischen 21 und 2023, so der Rechnungshof, haben die NGOs insgesamt 7,4 Milliarden Euro erhalten, 4,8 Milliarden davon von der EU-Kommission und 2,6 Milliarden von den Ländern. Und klar, jetzt nach dem Weltartikel muss man die Zahlen ja möglicherweise mit Vorsicht genießen. Wenn es da Geheimverträge gab, wo Geheimgelder geflossen sind, dann würde man das natürlich nochmal neu rechnen müssen.
Also die Schlagzeilen sind ja jetzt da. Wird dann auf irgendeine Art und Weise bei der EU-Kommission reagiert? Haben Sie da irgendwie ein Gefühl dafür, was jetzt passieren könnte?
Die EU-Kommission hat darauf schon reagiert. Es war ja ganz wichtig, dass am 7. Mai die EU-Kommission entlastet wird, der Haushalt. Da ist die Voraussetzung natürlich, dass alles stimmig ist. Und der Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses, Nicolas Herbst, auch CDU-Politiker, der hat ja gesagt, also wir geben hier grünes Licht für die Ausgaben der EU-Kommission. Aber es ist natürlich schon ein bisschen besorgniserregend, dass es immer noch so Fragen gibt, Fragezeichen bei der Mittelvergabe, die gibt es ja auch gegenüber den NGOs, aber es geht eben überhaupt um Transparenz bei der Ausgabe von EU-Geldern und die EU-Kommission hat sich im Mai dann auch verpflichtet, dass man deutliche strengere Regeln für die Förderung von NGOs anlegen wird und dass alle Geldgeber in einem Transparenzregister aufgeführt werden müssen, also wer einer NGO Geld gibt, auch wenn er aus Brüssel kommt, muss da das offen machen und es muss rückverfolgbar sein, also das hat man im Mai bereits auch festgeschrieben und jetzt wird man gucken, wie es im nächsten Haushalt, der im Sommer gemacht wird, aussieht, ob das Geld den NGOs gekürzt wird, weil viele vermuten dahinter ja auch eine Kampagne gegen die Zivilgesellschaft.
Sagt unser Korrespondent in Brüssel, Matthias Reiche. Vor einem Jahr, am 9. Juni, haben die Menschen in der EU ein neues Parlament gewählt. Die konservativen Parteien haben dabei zugelegt, die Grünen verloren. Das macht sich in Themen bemerkbar, mit denen sich das Parlament beschäftigt und wie darüber debattiert wird. Und es gibt auch in den Mitgliedstaaten mehr Skepsis gegenüber der EU. Aus Brüssel dazu, Sabrina Fritz.
Vor dem Europaparlament in Brüssel hat sich eine kleine Gruppe Bulgaren versammelt. Sie protestieren dagegen, dass das Land jetzt den Euro bekommt.
Viele Dinge in der Europäischen Union sind nicht okay, weil Menschen in Brüssel Entscheidungen treffen über die gesamte Gemeinschaft.
Die Gegner einer europäischen Gemeinschaft sind seit der letzten Wahl stärker geworden. Die meisten Stimmen haben allerdings die Konservativen bekommen, angeführt von dem deutschen CSU-Mann Manfred Weber.
Und das heißt, unsere Themen, der Kampf gegen illegale Migration, die Frage Sicherheit auf dem Kontinent, vor allem angesichts der russischen Bedrohung und die Fragestellung Wettbewerbsfähigkeit sind heute top auf der Agenda, an der Spitze der Agenda, weil die Menschen es so entschieden haben.
Vor ein paar Jahren standen noch Umweltschutz, Müllvermeidung und Elektromobilität ganz oben auf der Agenda der Abgeordneten. Das Verbrenner aus will Manfred Weber allerdings wieder abschaffen.
Ja, wir wollen ab 2035 keine Autos mehr zulassen, die Klimagase emittieren, also Klimaschutz umsetzen. Aber bitte den Weg dorthin, wie wir das erreichen, den muss der Techniker, den muss der Ingenieur, den muss der Verbraucher, den muss der Markt entscheiden und nicht die Politik. Deswegen wird das Verbrenner aus zurückgenommen werden.
Dafür braucht er aber entweder die Stimmen der Rechtspopulisten oder der SPD und den Grünen. Katharina Barley ist Vizepräsidentin des EU-Parlaments und seit vielen Jahren EU-Abgeordnete für die SPD. Sie hält den Schlingerkurs beim Auto für falsch.
Was die Industrie braucht, ist Verlässlichkeit. Und deswegen ist dieses rein raus schlecht.
Das Europaparlament stimmt über die Gesetze ab, die von der EU-Kommission oder den Mitgliedstaaten vorgeschlagen werden. In den vergangenen Jahren waren es große Themen wie die Änderung bei der Migration, die Kontrolle von KI-Programmen oder das Lieferkettengesetz. Aber auch um kleinere Veränderungen hat sich die EU gekümmert, wie ein einheitliches Ladekabel oder das Recht auf Reparatur. Beim großen Thema Sicherheit und Verteidigung hat die EU kaum etwas zu bestimmen. Das ist nach wie vor Sache der Mitgliedsländer. Katharina Barley sieht als großes Zukunftsthema deshalb die Kontrolle der Tech-Konzerne.
Und da haben wir als Europäische Union eben einen anderen Ansatz als alle anderen Regionen in dieser Welt. Nämlich, dass wir sagen, hier ist nicht Wild West und es ist auch keine staatliche Spielwiese wie in Russland oder in China, sondern das hier ist ein Raum, genauso wie die Gesellschaft auch, in dem wir uns frei bewegen wollen, aber der Regeln braucht.
Auch dank Social Media haben bei der Europawahl vor einem Jahr die rechten Parteien deutlich zugelegt. Aus Deutschland hat die AfD 15 Abgeordnete geschickt, 6 mehr als zuvor. Diese EU-Gegner hätten auch den Ton im Parlament verändert, sagt Fraktionschef Manfred Weber.
Wir erleben in allen Gesellschaften der Europäischen Union, schauen wir nach Rumänien, jetzt nach Polen, die Entscheidungen dort, eine tiefe Spaltung der Gesellschaften. Sollen wir den Weg Richtung Partnerschaft weitergehen oder ziehen wir uns zurück ins Nationale, ins Egoistische? Und das spüren wir auch im Europaparlament.
Da es im EU-Parlament keine 5%-Hürde gibt, können auch Kleinstparteien einen Sitz ergattern. Eine davon ist die Partei. Sibylle Berg ist Schriftstellerin und vertritt die Partei nun seit einem Jahr im EU-Parlament. Was ist Ihre Erfahrung als EU-Neuling?
Wirklich, ich habe das Gefühl, dass die wenigsten Menschen, die dort eigentlich die Bürgerinnen ihrer Länder vertreten oder die Bürgerinnen Europas, dass die einen großen Kontakt zu den Bürgerinnen Europas haben.
Diese Bürgerinnen und Bürger wurden gerade befragt, ob sie der EU vertrauen. 52% haben mit Ja geantwortet. Das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren ein guter Wert. Knapp die Hälfte der Menschen in den 27 Ländern hat dieses Vertrauen allerdings nicht.
Sabrina Fritz mit einer Bilanz ein Jahr nach den Wahlen zum Europaparlament. Berlin Sounds. Unter diesem Motto feiern wir beim RBB mit einer großen Sommeraktion die Musikstadt Berlin. Und zu den Melodien dieser Stadt gehören auch die Lieder und Gesänge der verschiedenen Glaubensgemeinschaften, die es hier gibt. Unser Reporter Markus Latton wollte wissen, welche Rolle die Musik im Buddhismus spielt.
Ein flaches Gebäude inmitten der Plattenbauten zwischen Janowitzbrücke und Strausberger Platz. Im begrünten Innenhof tanzen rote und gelbe Gebetsfahnen im Wind. Ein Teich, Bänke und Lotuspflanzen bilden den atmosphärischen Rahmen im Berliner Meditationszentrum Lotus Vihara. Jan Kersias ist vom Beruf Schauspieler und kommt in seiner Freizeit hierher, um auf eine ganz besondere Art zu singen.
Om Namo Gurudev Namo Gurudev, Gurudev, Gurudev Namo.
Ja, das ist ein Mantra, was Respekt zollt und seinen Lehrer anruft. Das wird auch gerne in müden Phasen nach der Mittagspause oder so, wenn man sich danach zur Meditation setzen möchte, dann kann man sich damit nochmal energetisieren.
Jan Kersias lernte die Mantren zu lieben. Als jemand, der katholisch aufwuchs und Gebete früher als eine Art Pflichtübung erlebte.
Und hier habe ich jetzt gelernt, über die Mantren ein Gebet zu gehen, einfach um sich mit seinem inneren Herzen zu verbinden.
Der Begriff Mantra stammt aus der altindischen Sprache Sanskrit. Eine allgemein akzeptierte Definition gibt es nicht. Wilfried Reuter, Mitbegründer von Lotus Vihara, sagt, das Wort lässt sich auf verschiedene Weise übersetzen. Geistbefreier, Geistbeschützer oder auch Instrument des Geistes. Eine Silbe, ein Wort oder eine Wortfolge, die wiederholt gesprochen, gedacht oder gesungen wird.
Wenn ich zum Beispiel ein Mantra wirklich 20 Minuten, 30 Minuten immer wieder wiederhole, vielleicht sogar eine Stunde, merkt man tatsächlich, wie der Geist, das ist wirklich ähnlich wie auf einer Pilgerreise, wo man 2-3 Wochen lang der Geist sagt, was machst du hier eigentlich, du musst nach Hause, deine Familie, deinen Beruf. Und irgendwann gibt der Geist auf und sagt, okay, der hört nicht auf zu laufen. Und dann wird es ruhig und es fällt eine Stille in einen hinein.
Oh.
buddhistische Mantren Markus Lotton hat berichtet. Mehr über Musik für die Seele im Rahmen unserer RBB-Sommeraktion Berlin Sounds gibt es hier im RBB-Inforadio morgen Mittag in unserer Sendung Leben um kurz nach 12:30.
11:15 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Bitte Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Rago und Schönefelder Kreuz Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle und bitte denken Sie an die Rettungsgasse.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Tabea Kunze, hallo am Samstag. Bei der deutschen Fußballnationalmannschaft läuft in diesen Minuten das Abschlusstraining. Danach geht es dann mit dem Bus aus Herzogenaurach nach Stuttgart. Und dort spielt das DFB-Team morgen Nachmittag um den dritten Platz in der Nations League gegen Frankreich. Für Deutschland war im Halbfinale gegen Portugal Schluss. Frankreich hatte knapp gegen Spanien verloren. Doch unser Reporter Florian Eckel findet, beim französischen Team steckt trotzdem ganz schön viel Musik drin.
In ihrer Heimat werden Frankreichs Nationalkicker wie Superhelden gefeiert und besungen. Dabei haben die Blauen seit dem Weltmeistertitel 2018 nur noch einmal die Nations League gewonnen. Hingucker sind die Franzosen dennoch schon allein wegen ihrer Auftritte bei den Nationalmannschaftslehrgängen. In teuren, teils ausgefallenen Designerfummeln begeistern sie die Modewelt. DFB-Stürmer Dennis Undaf kann damit nur wenig anfangen.
Mich juckt's wirklich nicht. Ich finde es gut, wenn Leute sich so anziehen wollen. Es ist jedermanns Entscheidung.
Er selbst mag's lieber quadratisch, praktisch, gut.
Ich brauche einfach nur Platz für meine Schuhe, deswegen hatte ich beim letzten Mal eine Mülltüte.
Bodenständigkeit und harte Arbeit. Genau das braucht Deutschland jetzt gegen die französischen Hitparadenkönige um... Frankreichs Stürmerstar versammelt um sich eine Handvoll fertiger und noch zu entwickelnder Weltklasse-Spieler. Das bereitet DFB-Sportdirektor Rudi Völler nach dem harmlosen Auftritt gegen Portugal leichte Sorgen.
Vielleicht waren wir auch ein bisschen verwöhnt durch die letzten erfolgreichen Spiele und auch guten Spiele, die wir gemacht haben. Man sieht halt immer wieder auf diesem allerhöchsten Niveau, wenn du da nur ein paar Prozent weniger machst, dann wird's schwer.
Dennoch ist das DFB-Team für den Mann, den sie Tante Käthe nennen, kein One-Hit-Wonder.
Ja, wir haben es ja schon bewiesen. Nicht nur bei der Europameisterschaft bis zum Viertelfinale, tolles Spiel gegen die Spanier, aber dann auch danach.
Während das Duell gegen Deutschland für Frankreichs Nationaltrainer Deschamps nicht besonders wichtig sei, wollen Undaf und seine DFB-Band zeigen, was in ihnen steckt. Vorbild ist Frankreichs Halbfinalgegner.
Spanien hat gezeigt, wie man gegen die bestehen kann. Deswegen, wir hatten auch unsere Chancen, hatten gute Spiele gegen Frankreich und wollen natürlich jetzt gewinnen.
Damit dieser Ohrwurm endlich aus den Charts verschwindet.
Morgen Nachmittag um 15 Uhr geht's los mit Deutschland gegen Frankreich und wir werden dann immer wieder live nach Stuttgart schalten. Wir sind morgen Nachmittag aber auch live bei der Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft dabei. Die Füchse Berlin sind morgen am letzten Spieltag um 15 Uhr bei den Rhein-Neckar-Löwen gefordert. Ein Punkt fehlt ihnen noch, um den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte zu holen. Sollten die Füchse verlieren, könnte aber der Tabellenzweite Magdeburg noch vorbeiziehen. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning über die Stimmungslage in seinem Verein kurz vor diesem wichtigsten Spiel der vergangenen Jahre.
Natürlich sind wir angespannt, natürlich ist eine riesen Vorfreude auf das Spiel jetzt da. Und wenn man so kurz vor dem Traum steht einer deutschen Meisterschaft, dann macht das natürlich auch was mit der Mannschaft. Aber ich glaube, dass wir die nötigen PS auf die Straße kriegen werden, wissentlich, dass wir gegen 12.500 Zuschauer in Mannheim auch antreten müssen.
Und zwar bei den Rhein-Neckar-Löwen. Die Füchse also als Tabellenerster einen Punkt vor dem SC Magdeburg. Magdeburg morgen zu Gast in Bietigheim bei einem Team, was noch um den Klassenerhalt spielt. Und wir übertragen morgen beide Spiele, also das der Füchse und das der Magdeburger, in einer spannenden Konferenz. Ebenfalls ab 15 Uhr, also morgen im Inforadio, Fußball-Länderspiel und Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft. Alles bei uns zu hören. Für den Moment war's das vom Sport mit Tabea Kunze.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Ein kleines bisschen sogar erinnert der Dokumentarfilm Im Prinzip Familie tatsächlich an Nora Fingscheids wunderbaren Systemspringer. Ähnliches Thema, ähnlich gut, ähnliche Sehnsüchte werden angesprochen, wenn auch nicht so wild und mit mehr Vertrauen ins System und eben in einem Dokumentarfilm. Herzlich willkommen, ich bin Alexander Soyer und Sie hören das Filmmagazin Abgedreht hier im RBB 24 Inforadio. Heute in der Sendung haben wir im Gespräch Len Wiseman, der vor 20 Jahren mit seinen Underworld-Filmen zum Star wurde und jetzt nach einer längeren Kinoauszeit sein Comeback feiert mit dem John Wick-Spin-off Ballerina. Außerdem zu Wort kommt in der Sendung Regisseur Daniel Abmar zu seinem Film Im Prinzip Familie, das dann am Ende von Abgedreht. Aber mit seinem Film geht es jetzt erstmal los bei den Filmen dieser Woche. Wenn die eigene Familie wegfällt, gibt es im besten Fall einen Ersatz und sei es von Amts wegen. Der vom RBB co-produzierte Dokumentarfilm Im Prinzip Familie findet Hoffnung und Schönheit in einer ländlichen Betreuungseinrichtung und Wohngemeinschaft für Kinder, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben können. Zwei Betreuer, eine Betreuerin, leben und arbeiten hier und werden dabei, jeder auf seine Art und Weise, zur Ersatzfamilie für fünf kleinere Jungs.
Mensch, ich will los, kapiert ihr das? Hört mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Er ist ganz schnell wütend.
Der weiß nicht, wer er ist, er weiß nicht, wo er herkommt, er weiß nicht, wohin gehört.
Der Tag ist einfach nur scheiße.
Ja, aber der Tag ist ja noch nicht um.
Regisseur Daniel Abmar hat nach 4 Jahren Vorbereitung ein Jahr lang den Alltag dieser kleinen Ersatzfamilie beobachtet und aus 100 Stunden Filmmaterial einen klugen und rührenden Film geschaffen, der die schwierigen Umstände des Lebens der Kinder und auch der Betreuenden zwar nicht ausspart, aber dabei immer wieder zärtliche, wunderschöne und fast magische Momente findet. Ein kleines, grandios gestaltetes, dokumentarisches Meisterwerk. Im Prinzip Familie. Wie sich Aschenputtel gefühlt hat, das dürfte aufgrund von hunderten Filmen und Büchern aus ihrer Perspektive wohl niemanden entgangen sein. Aber was ist eigentlich mit der bösen Stiefschwester? Die hatte doch auch einen Traum, aber keine gute Fee und war eben nicht so hübsch, wie ihre eigene Mutter sie gerne gehabt hätte. Der norwegische Film The Ugly Stepsister stellt die Sehnsüchte und das Leiden der hässlichen Stiefschwester ins Zentrum, die im Mittelalter folternde Schönheitsoperationen auf sich nimmt, Bandwurmeier schluckt, um abzunehmen und sich zum Schluss die Zehen abhackt, um in Aschenputtels Schuhe zu passen. Aus der Blut ist im Schuh Grimmzeile ist hier ein blutrotes, atmosphärisches und wütendes Horrormärchen entstanden, das definitiv nichts für schwache Nerven ist, aber als Kommentar zum Schönheitswahn eine visionäre Kraft entfaltet. The Ugly Stepsister. Töten als Kunstform. Nachdem Keanu Reeves als John Wick mit ebenso charmanter wie blutig-brutaler Oldschool-Action in einer mythologischen Profikiller-Fantasiewelt zum gigantischen Erfolg wurde, wird das Zepter nun weitergegeben an Ana de Armas als Ballerina und John Wick-Erbin. Angesiedelt vor dem letzten John Wick-Teil wird ein kleines Mädchen als Waise in einem Ballett-Trainingscamp für Auftragsmörderinnen aufgenommen. Bei einer ihrer Missionen stößt sie auf die Mörder ihrer Familie und nimmt es schließlich mit einer kompletten Alpendorf-Killersekte auf, während ihr John Wick selbst im Finale den Rücken frei hält.
Der, den sie Baba Yaga nennen. Wie lerne ich, das zu tun, was du tust?
Anscheinend hast du schon damit angefangen.
Über den üblichen, ritualisierten John Wick-Hokus-Pokus-Mythos weltweiter Killerorganisationen kann man auch bei Ballerina wieder streiten. Aber letztlich ist es sowieso wichtiger, wie glaubhaft diese neue Heldin überlebt, während sie Horden von anderen Mordprofis kunstvoll, elegant und einfallsreich ausschaltet und welche Waffen sie dabei nutzt. Vom Flammenwerfer bis zum Schlittschuh. Und genau da funktioniert Ana de Armas als Ballerina hervorragend in diesem Actiongemetzel und Überlebenskampf. Ein gelungenes Spin-off und wohl ein Auftakt für eine neue Reihe von Filmen. From the World of John Wick, Ballerina. Das waren die Neustarts der Woche im Überblick. Nach 4 Kinofilmen mit Keanu Reeves in der Hauptrolle als John Wick wird mit Ana de Armas als Ballerina nun eine neue Heldin eingeführt. Mit dieser Staffelstabübergabe kehrt Action-Spezialist Len Wiseman als Regisseur auf die große Leinwand zurück und hatte keine Scheu, sich auf diese spezielle John Wick-Welt einzulassen.
For me, there was tone was very important to keep in place. I really like the specific tone
Den Ton, die Stimmung beizubehalten, das war wichtig. Ich mag diesen ganz spezifischen Ton der John Wick-Filme. Wenn man Ballerina jetzt sieht, passt das atmosphärisch ganz genau dazu. Aber gleichzeitig wollten wir natürlich auch etwas anderes ausprobieren. So findet der zentrale Showdown in einem malerischen Alpendorf statt, eine Szenerie, wie es sie noch nicht vorher gab in der John Wick-Reihe. Das ist also etwas durchaus Neues, eine andere, ungewohnte Umgebung. Aber es sollte sich trotzdem so anfühlen wie die Alpen der John Wick-Welt.
But we also want to know that it feels like the Alps of a John Wick world.
Und die Action in Ballerina, die soll sich natürlich erst recht passend anfühlen. Es wird also viel, sehr, sehr viel gekämpft. Und wie Keanu Reeves als John Wick immer wieder, muss es nun auch Ana de Armas gleich mit ganzen Horden von Auftragskillern aufnehmen und sie stilecht besiegen.
It's a balance between the heightened action.
Es ist ein ganz spezielles Gleichgewicht. Überzogene, artifizielle Action auf der einen Seite, auf der anderen Seite soll sie real, düster und glaubwürdig sein. Das widerspricht sich eigentlich, überzogen und glaubwürdig. Aber genau dieser seltsame, einzigartige Mix beschreibt es wohl am besten. Es macht großen Spaß, sich in so einer Fantasiewelt auszutoben, aber man will, dass die Schläge in den Action-Szenen wehtun und dass es trotzdem ums Überleben geht.
The hits hurt. The stakes are real.
Das war Len Wiseman. Sein Film From the World of John Wick, Ballerina, jetzt im Kino. Und damit kommen wir nochmal zurück zu einem Film, der sich so ganz anders anfühlt, vor allem echter und berührender, weil er es ist. Im Prinzip Familie von Daniel Abmar, der die Betreuung von ein paar Kindern in einer ländlichen Sozialeinrichtung nicht nur als Drama zeigt, sondern auch als ein Ersatzfamilienerlebnis unter schwierigen Umständen.
Wir wollen jetzt nicht mit dem Finger irgendwo rein in eine Wunde oder so. Wir wollen etwas zeigen, was zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Und genau die Kinder- und Jugendhilfe, eine intensivpädagogische Wohngruppe, Eltern, die Hilfe suchen, die so mutig waren, um Hilfe anzunehmen, um zum Jugendamt zu gehen, um zu sagen, ich bin überfordert, ich schaff's vielleicht nicht alleine gerade.
Vor seinem Wechsel ins Regiefach und seinem Umzug nach Deutschland hat Daniel Abmar in seiner Heimat in den Niederlanden Grundschulpädagogik studiert. Seine Liebe und Begeisterung für die Arbeit mit Kindern und Menschen hat ihn auch als Geschichtenerzähler nie losgelassen. Genau das spürt man sehr deutlich in seinem neuen Film Im Prinzip Familie, in dem er ein Jahr lang den Alltag in einer ländlichen Betreuungseinrichtung für Kinder beobachtet hat, die aus verschiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern leben.
Mensch, ich will los, kapiert ihr bitte? Hört doch mal auf, Hilfsbetreuer zu spielen.
Gezeigt wird hier eine Art Wohngemeinschaft mit ein paar Sozialarbeitern und Sozialarbeiterinnen, die sich um 5 kleine Jungs kümmern. Ländlich, fast schon idyllisch gelegen im Nordosten Deutschlands, wie eine Oase inmitten der natürlich auch schwierigen Kinderschicksale, von denen der Film erzählt.
In unserem Film gibt es viele intensive und emotionale Momente und auch viel heitere und schöne Momente, aber wir brauchen immer mal wieder ein bisschen Landschaft und ein paar Tiere, um zur Ruhe zu kommen. Und das Spannende ist, die Themen, die wir vorher in die Szenen gesehen haben im Film, die greift irgendwie die Natur und der Landschaft und die Tiere greifen das auf. Wir besuchen im Film zum Beispiel eine Straußenfarm, wo gerade ein Straußenbaby geboren wird aus einem Ei. Und dann sagt der Straußenfarmbesitzer, so ein Baby darf nie alleine sein.
Regisseur Daniel Abmar war das. Sein Film Im Prinzip Familie, jetzt im Kino. Das war abgedreht. Am Mikrofon verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
Werbung. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Bitte Vorsicht auf der A11 in Richtung Stettin. Zwischen Finofurt und Werbelin sind Leute auf der Fahrbahn. Auf der westlichen A10 Richtung Dreikafenland Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest plus 30 Minuten. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Rago und Schönefelder Kreuz nach einem Unfall gesperrt, zurzeit Stau. Bitte denken Sie an die Rettungsgasse. Stadtverkehr Berlin einige Minuten länger dauert es auf der A100 Stadtring Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Und auf der B158 stadtauswärts vor Ahrensfelde. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Zur S-Bahn Berlin bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Ersatzbusse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Russland hat die Ukraine in der Nacht erneut massiv angegriffen mit Bomben, Drohnen und Raketen. In Cherson und Charkiw starben nach ukrainischen Angaben mindestens 5 Menschen. Aus Kiew Rebecca Barth.
Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, erlebte laut Behördenangaben den massivsten Angriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022. Russland verstärkt in den vergangenen Wochen seinen militärischen Druck auf die Ukraine. Auch an der Front nimmt die Intensität der Kämpfe zu. Vor allem in der Region Donetsk im Osten des Landes und in der Region Sumy im Norden sind den russischen Truppen zuletzt kleine Geländegewinne gelungen.
Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert die geplanten Einsparungen im Bildungsbereich. Die Sprecherin des Rates Mauersberger sagte bei RBB 24 Brandenburg aktuell, die Eltern rechneten damit, dass noch mehr Stunden ausfallen und sich die Bildungsdefizite vergrößern. Der Entwurf für den Doppelhaushalt sieht weniger Geld für die Gehälter von Lehrkräften und Pädagogen vor als bisher. Laut Ministerium soll aber Geld in die Digitalisierung von Schulen gesteckt werden. Das Beschaffungsamt im Bundesinnenministerium fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan sei, dass Russland laut internen Analysen 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Beschaffungsamt will dem Bundestag bis Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Der Berliner Landesverband der Gartenfreunde fordert vom Senat mehr Rechtssicherheit, wenn Kleingartenflächen umgewidmet werden. Verbandspräsident Schopper sagte dem RBB 24 Inforadio, sollten Parzellen etwa für Wohnungs- oder Schulbauten genutzt werden, müssten Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. Ein Gesetzentwurf dazu sei in Arbeit und befinde sich in der Abstimmung zwischen den Senatsverwaltungen. In Berlin gibt es rund 70.000 Kleingärten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Wolken und Sonne im Wechsel, ab dem Mittag von Westen Schauer und örtlich Gewitter, maximal 25 Grad. Zurzeit in Berlin-Dahlem 21 und in Potsdam 20 Grad. Mäßiger Wind aus Südwest. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, nachmittags Schauer und Gewitter, zum Teil kräftiger bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 11.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Am Mikrofon Christoph Kober. Willkommen. Sie ist eines der wichtigsten Berliner Landesunternehmen, die Messe unter dem Funkturm. Vergangenes Jahr hat sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Corona-Krise scheint überwunden und der Messechef Mario Tobias sagt,
die Messe Berlin ist zurück mit vielen sehr, sehr erfolgreichen internationalen Veranstaltungen und das ist Geld, was wir wieder hier am Standort für das Messe-Kongressgeschäft in Berlin investieren können.
Das wirtschaftliche Umfeld ist, wie man heutzutage sagt, herausfordernd. Konkurrenz im Ausland, Sanierungsbedarf auf dem Gelände, dazu noch der geplante Umbau des Autobahn-Dreiecksfunkturm, das den Verkehr lahmlegen könnte. Die Bilanz wurde zuletzt vor allem durch das Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum in Tegel aufgebessert. Und manche Medien diskutieren bereits die Idee, das Messegelände auf den Flughafen Tempelhof zu verlegen und dort neu aufzubauen. Besser, moderner. Doch nun hat die Messe eine regelrechte Rekordbilanz vorgelegt. Mehr Umsatz als 2024 hat es noch nie gegeben. Wie also steht es um die Berliner Messe? Sebastian Schöbel hat sich umgehört.
Das soll er sein, der Soundtrack der Zukunft. Zumindest in der Vorstellung der Tech-Messe GITEX. In Halle 2 der Messe Berlin, auf einer Bühne mit großen Bildschirmen, stellt sich die neueste Veranstaltung im Berliner Messekalender vor. In der IT-Branche ist die GITEX, gegründet in Dubai, eine der größten und ältesten Tech-Messen für Startups überhaupt. Die Vereinigten Arabischen Emirate drängen mit diesem Format ins Ausland als Teil ihrer IT-basierten Wachstumsstrategie, die sie langsam von Gas- und Ölexporten unabhängiger machen soll. Und natürlich international einflussreicher, wie man GITEX-Chefin Trixi Lohmirmand auch anhört.
We are the Congress here that wants to move policies into progress and actions.
Wir sind die Messe, die aus politischen Ideen Fortschritt und konkrete Handlungen machen will. Weniger Posen, mehr Wandel. Und zwar schnell.
Kai Wegner, Berlins regierender Bürgermeister, ist natürlich zum Auftakt gekommen, um Berlin zum Herz der gesamten europäischen Start-up-Szene zu erklären und damit zum natürlichen Standort einer solchen Messe.
Es zeigt die Strahlkraft unseres Messestandortes und das ist eine bedeutende Messe, die wir jetzt haben. Und liebe Trixi, wir wollen, dass die GITEX sich in Berlin wohlfühlt.
Einen Dreijahresvertrag hat die GITEX mit der Messe Berlin abgeschlossen, mit der Option, um 2 Jahre zu verlängern. Und laut Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey dürfen es auch gerne mehr werden.
We are open to do this for a lot of years. Let's have a good start here. Thanks to everyone.
Am Rand von Halle 6, etwas abseits vom Trubel, steht Mario Tobias. Der Chef der Messe Berlin war damals 2023 dabei, als eine Berliner Delegation um Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey die GITEX nach Deutschland holte. Heute kann Messechef Tobias Einblicke in die damals streng geheimen Gespräche geben. Das Millionengeschäft mit den Messegroßveranstaltungen, bei dem Berlin mitmischen will, ist ein internationaler Markt, sagt Tobias, der nach klaren Maßgaben und Vorstellungen abläuft.
In dem Moment, wo man mit einer eigenen Veranstaltung, in Berlin ist es die ITB natürlich zum Beispiel, rausgeht in die Welt, sucht man sich ein Land, eine Region, wo man sagt, wo ist denn mein Thema auch wirtschaftlich stark und bedeutsam? Zum Beispiel der Tourismus in China oder in Südostasien. Oder jetzt, was wir in 2026 zum ersten Mal machen werden, mit der ITB in die amerikanischen Kontinente gehen, nach Mexiko, um die Americas abzudecken. Und dann sucht man sich eine Messegesellschaft raus, mit der man arbeiten kann, die ein modernes Messegelände haben, die die richtige Größe haben, die logistisch gut angebunden sind, wo es die Hotels gibt, wo wir mit den Teams zusammenarbeiten, die auch Erfahrung haben, große internationale Messen auszurichten. Und dann spricht man mit denen und schaut, dann dort ein fremdes Messegelände zu mieten. Das ist das, was wir in Singapur machen oder in Shanghai. Und das ist das, was die Kollegen aus Dubai jetzt hier für Europa mit uns in Berlin machen. Das heißt, sie kommen, mieten die Hallen, mieten diese technischen Services dabei, mieten das Marketing. Das unterstützen wir alles, je nachdem, wie groß man reinkommt, wie viele Ausstellende und wie viele Gäste herkommen.
Für die Berliner Messe winkt nun ein Millionengeschäft, hofft Tobias, auch wenn die Ankündigungen der GITEX-Macher etwas zu optimistisch waren. Letztlich kamen zur Erstausgabe in Berlin statt der angekündigten 2500 nur 1400 Aussteller. Auf dem gemeinsamen Stand von Berlin und Brandenburg ist man dennoch zufrieden. Der Auftakt sei solide, sagt David Blumenthal, seit fast 2 Jahrzehnten Messeexperte beim Wirtschaftsförderer Berlin Partner.
Ich bin auch hier von dem Firmeninteresse, also von dem Interesse bei Berlin und Brandenburger Unternehmen angenehm überrascht. Wir sind deutlich verhaltener rangegangen ursprünglich und wir haben jetzt aus dem Stand heraus hier 16 Unternehmen auf dem Stand. Also das ist schon für eine erstmalige Beteiligung sehr gut und auch, muss man sagen, haben sie tatsächlich auch die Veranstalter einen guten Job gemacht. Aus dem Stand heraus mal 6 Hallen, das ist schon eine respektable Leistung.
An die ganz großen Player der Branche, also die Consumer Electronics Show in Las Vegas oder den Mobile World Congress in Barcelona, komme die Berliner GITEX-Ausgabe noch nicht heran, sagt Blumenthal. Aber der Anfang sei schon mal gut.
Ja, wir haben so eine Krux in Berlin, das hatten wir früher bei den IT-Messen, dass die Firmen, zwar wir sehr viele Unternehmen hier haben, junge Unternehmen, sehr viele neue Unternehmen, aber sobald die Unternehmen am Markt sind, haben sie ihre Kundschaft im süddeutschen Raum oder in anderen Bereichen und deswegen haben die Messen hier sich nicht gehalten. Das ist dabei der JITEX Europe jetzt ein bisschen anders, die ist so ein bisschen in so ein Loch auch veranstaltet worden, da fehlte was und sie richtet ja auch jetzt den Fokus nicht so sehr auf Kundschaft, sondern eher auf die Startups, auf die Technologie. Und das könnte tatsächlich ein Konzept sein, was auch aufgeht. In dem Moment, wo dann halt die Kunden hierher kommen und die Firmen dann hier ihre Kunden finden, dann läuft das.
Der Optimismus, der rund um die JITEX regelrecht zelebriert wird, passt zur aktuellen Stimmung der Berliner Messe. Es geht wieder aufwärts. Das Corona-Tief ist überwunden. Das Messegeschäft läuft.
Nach der Pandemie, die Zeiten sind zum Glück sehr, sehr schnell vorbeigegangen. Wir sind mit allen Messeformaten wieder da. Die Grüne Woche hat über 300.000 Besucherinnen und Besucher wieder gehabt. Die ITB wieder über 100.000. Also die Messeformate sind definitiv zurück. Und das, was manche Menschen befürchtet hatten, will man sich denn danach überhaupt wieder sehen? Man kann doch alles online machen. Nein, Menschen müssen einander treffen, müssen einander sehen.
Sagt Mario Tobias. Der Messekalender, er ist wieder voll.
Das beginnt mit der Grünen Woche im Januar, dann ist die Fruit im Februar, dann ist die ITB im März, dann die DMEA und die FIBE im April. Und so geht das weiter übers Jahr. In den ungeraden Jahren sind wir noch draußen am BER mit der großen ILA. Da freuen wir uns schon wieder drauf in 2026, ebenso mit der Innotrans. In der Tat, wir sind gut durchgebucht.
Kurz darauf untermauert Tobias das dann auch mit Zahlen. In einem Konferenzraum des gediegenen Berlin International Clubs mit Blick auf die Messehallen präsentiert er ein Rekordergebnis. Fast 481 Millionen Euro Umsatz hat das landeseigene Unternehmen im vergangenen Jahr gemacht. Übrig blieb ein Überschuss von rund 55 Millionen Euro. Allerdings stammen davon 25 Millionen Euro aus dem Geschäft mit dem Flüchtlingszentrum auf dem Ex-Flughafen Tegel. Kritiker sagen, durch diesen Auftrag des Landes Berlin habe sich die Messe wirtschaftlich nach Corona saniert und an den teils höchst problematischen Bedingungen in Tegel mitverdient. Tobias aber rechnet anders.
Das Geld, was dort umgesetzt wurde, wo wir im Auftrag des Landes Berlin die Sicherheit übernommen haben, die Bauten übernommen haben, das ist auch etwas, was wir natürlich hier wieder am Standort Berlin reinvestieren. Das heißt, das ist Geld, was im Endeffekt in Berlin dann bleibt. Vor dem Hintergrund ist das etwas, was wir aus Überzeugung tun als Landesunternehmen, unser Land, unsere Stadt Berlin auch zu unterstützen, wenn sie unsere Hilfe braucht. Aber das Allerwichtigste ist, wir sind mit unserem Kerngeschäft massiv zurück.
For the first time on the OIDERF campus Berlin with a community working together on the future.
Ein paar Kilometer stadteinwärts schüttet ein Berliner Wirtschaftspromi Wasser in den Messewein. Reinhard Müller. Der Mann, der den EUREF Campus am Schöneberger Gasometer erdacht und zum Erfolg geführt hat, lobbyiert seit ziemlich genau einem Jahr für eine radikale Idee. Die Messe vom Funkturm wegholen und auf dem Ex-Flughafen Tempelhof neu errichten.
Wir haben die Hangarflächen dort und vor die Hangarflächen, ohne dass wir den Baukörper berühren, würde man entsprechende Messehallen bauen. Und vor allen Dingen, was Berlin dringend fehlt, ist ein großes Konferenzzentrum für 5, 6, 7, 1.000 oder bis zu 10.000 Leuten, multifunktional, wo man auch internationale Großveranstaltungen, Konzerte, aber auch Kongresse und Ähnliches macht. Wir sehen doch die großen Weltstars, die dann eben mal siehe Adele oder Taylor Swift, die gehen auf Schalke oder in München. Sowas brauchen wir in dieser Stadt. Da muss doch so etwas sinnvoll sein, um die wirtschaftliche Kraft dieser Stadt vor allen Dingen im Bereich Tourismus zu stärken.
Rund 800 Millionen Euro würde das kosten, so Müller. Also ziemlich genau das, was in die Sanierung des Messegeländes gesteckt werden müsse. Dieses Geld sei bei einem Neubau besser angelegt, meint der Architekt.
Die alten Messehallen, also die würden wir dringend erhalten, weil wir glauben, dass dieser Standort, wie es früher auch war, hervorragend geeignet ist für besondere Messen. Nehmen wir mal Antiquitätenmesse, die Kunstmessen, Oldtimer und Ähnliches. Das findet da ja auch teilweise statt im Sommergarten und so weiter. Ich würde die beiden Hallen an der Jaffee-Straße, die müssen auch behalten bleiben. Das sind nämlich die fehlenden Hallen Sportarenen, die für die Basketballer und die Volleys, die Berlin Volleys und Ähnliches benutzt werden. Die sind nämlich hervorragend dafür geeignet. Abreißen würde ich die gesamten Ungershallen. und würde dort ein komplett neues Stadtquartier entwickeln mit 3.000 bis 3.500 Wohnungen.
Und die würden dann den Umzug und den Neubau der Messe quasi querfinanzieren. Summa summarum käme man laut Müller ungefähr bei null raus und hätte gleich noch den schwierigen Standort Ex-Flughafen Tempelhof mit Leben erfüllt, neue Wohnungen geschaffen und der Messe eine moderne neue Heimat gegeben. Eine Win-Win-Situation für das Land Berlin, so Müller.
Lass es uns doch mal versuchen. Am EUREF hat es doch auch funktioniert, ohne dass der Staat einen Cent dazu getan hat. Und das würde ich mir von Politik mal wünschen. Wir wollen auch schon gar kein Messe-Bashing machen, ganz im Gegenteil. Wir wollen, dass diese Stadt funktioniert. Wir sind Bürger, wir haben dieser Stadt viel zu verdanken und wir wollen, dass hier nach vorne gearbeitet wird. Was die Messe oder was Politiker, die mal für 3 Jahre gewählt worden sind, denken, da sind morgen wieder andere da. Also von der Seite aus fragen Sie die mal lieber, was die für eine Idee für diese Stadt haben. Die haben ja auch tolle Ideen fürs ICC. Mal gucken, was da rauskommt. Wir haben eine Idee für Tempelhof und das ist halt eben der Standort der neuen Messe.
In Messekreisen bezweifelt man Müllers Rechnung. Ein Messeneubau sei kein Millionen-, sondern ein Milliardenprojekt. Zumal die Straßen- und vor allem Schienenanbindungen, die die Messe jetzt am Funkturm hat, fehlen. Zum Beispiel für die Ausstellerzüge auf der InnoTrans. Und man ist sauer auf Müller. Einerseits, weil er ausgerechnet während der GITEX-Verhandlungen öffentlich forderte, just die Messehallen abreißen zu wollen, die die Emirate anmieten wollten. Und zweitens, weil er den Plan gemeinsam mit Ex-Messechef Christian Göke ausgeheckt hat. Dem Mann, der seinem früheren Arbeitgeber einst die beliebte IFA abjagen wollte, im Auftrag eines Konkurrenten. Auch die schwarz-rote Koalition sagt zu Müllers Vorschlag offiziell Danke, aber nein. Innerhalb der CDU aber hat er dann doch noch Unterstützer, vor allem den wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU-Fraktion Christian Greff. Der will den Umzugs- und Neubauplan am Leben erhalten und Müller bleibt deswegen optimistisch.
Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat Victor Hugo gesagt und das passt eigentlich so wunderbar zu Tempelhof und der Idee zur Messe.
Zurück auf der GITEX, wo Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey nach vielen geschüttelten Händen auch am Gemeinschaftsstand von Berlin und Brandenburg eingetroffen ist. Die Messe, sie ist auch ihr Erfolg. Sie saß bei den Verhandlungen in Dubai mit am Tisch. Müllers Messeidee hält sie für abwegig, zumal die Strategie der Messegesellschaft gerade eine ganz andere ist. Man schaut nicht nach innen, sondern nach außen und setzt auf globales Wachstum, vor allem nach Osten.
Naja, es geht schon darum, dass wir unsere Außenwirtschaft diversifizieren. Also, dass wir nicht nur in die USA schauen, nicht nur in Europa schauen, sondern eben auch in die andere Himmelsrichtung blicken. Da ist Osteuropa, aber da ist auch die arabische Welt. Und die schlafen alle nicht. Wir sehen das auch in unserer Partnerstadt Jakarta in Indonesien. Es ist eine unfassbare Entwicklung, die dort voranschreitet. Das sind Märkte, die wir erschließen wollen für Berliner Unternehmen. Es sind aber auch Investoren, die wir hier nach Berlin holen wollen. Denn es ist ganz klar, unser Wirtschaftswachstum, was jetzt das 11. Jahr in Folge über Bundesdurchschnitt liegt, das wird nur weiterhalten, wenn wir auf die neuen Technologien setzen. Deep Tech, Fintech, Health Tech, Green Tech, Games, das ganze Thema künstliche Intelligenz, das sind die großen Wachstumsfelder für Berlin. Und da brauchen wir eben auch Investoren aus dem Ausland, die eben auch eine Souveränität hier ermöglichen in Deutschland, in Europa, die ein wenig uns auch unabhängig macht von dem, was in den USA passiert.
Messechef Mario Tobias will genau das tun, expandieren. 2026 mit der Tech-Messe Smart Health Asia in Singapur und der Tourismusfachmesse ITB, die einen Ableger in Lateinamerika bekommen wird. 2 weitere Veranstaltungen, eine davon in Asien, will Tobias in den kommenden Wochen bekannt geben. Erstens, weil dadurch Geld verdient werden könne. Und zweitens, weil der Konkurrenzkampf der großen Messe-Events immer härter wird.
Machen wir uns nichts vor, momentan gerade in Saudi-Arabien, im arabischen Raum, auch in Ostasien, in Hongkong, in Singapur wird unfassbar viel Geld investiert. Also wir reden wirklich dort über Milliardeninvestitionen. Diejenigen, die so viel Geld umsetzen, könnten sich natürlich auch alle möglichen Veranstaltungen mal schnell ausdenken. Und deswegen ist für uns wichtig, dass wir mit einem starken Brand, wie es eine ITB ist, natürlich einen Anker setzen und sagen, pass auf, wenn jetzt die Weltleitmesse bei denen der Region ist, dann ist es etwas, was den Wettbewerb niedrig hält.
Jedes Jahr, so das Ziel, will die Messe künftig eine neue eigene Veranstaltung auf den Markt werfen. und zwar vom Messegelände am Funkturm aus, nirgendwo sonst.
Soweit Sebastian Schöbel. Von den großen Berliner Messehallen in die weitläufigen Brandenburger Wälder und Flure. Dort gibt es immer wieder
RBB 24 Inforadio, der Verkehrsservice um 11.49 Uhr. Vorsicht jetzt auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Dreieck Spreewald und Lübbenau liegt ein totes Tier auf der Fahrbahn.
Berliner Messehallen in die weitläufigen Brandenburger Wälder und Flure. Dort gibt es immer wieder Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere. Und nicht immer ist es einfach nur der höhere Zaun oder der Herdenschutzhund, der dagegen hilft. Ricardo Wittig und Fred Pilarski haben eine Schäferfamilie in der Uckermark kennengelernt, die im letzten Jahr besonders stark betroffen war. Die RBB-Reporter haben sie mehr als ein Jahr lang begleitet.
Ashida, du atmest, ne? Ja, okay. Hier, leck mal die Nase. Schön nicken. Ja.
Los. Schäferin Julia Kart sammelt neugeborene kleine Lämmer von der Weide ein und läuft mit ihnen und dem Muttertier zu einem Transporter. Mutterschafe und Lämmer kommen erst einmal in den sicheren Stall bei Angermünde, wo Julias Vater Jens Kart alles vorbereitet hat.
Lammzeit ist eigentlich mit Abstand die arbeitsintensivste Zeit in der Schäferei, wenn man viel Lämmer produzieren will. Aber es ist auch eine schöne Zeit.
Noch ein Jahr zuvor wollte Jens Kart alles hinschmeißen. Seine Lehrschäferei, die er in der sechsten Generation führt. März 2024. Ein Polizeihubschrauber kreist über einem Gelände nahe der Bahnstrecke Berlin-Stralsund. Zuvor hatten Wölfe eine von Jens Karts Schafherden aus der Umzäunung gejagt und auf die Gleise getrieben. Am Ende waren 16 Schafe totgebissen, vom Zug überfahren oder mussten von ihrem Leiden erlöst werden.
Man hat geschafft, jetzt die letzten 30 Jahre erfolgreich die Schafe zu bewirtschaften, aber jetzt kommen neue Situationen, wo man immer sagt, na dann eben nicht mehr.
Monate später kommen Julia und Jens Kart auf eine Winterkoppel und sehen ein totes Schaf auf dem plattgedrückten Weidezaun liegen. Andere schleppen sich mit schlimmen Verletzungen über die Weide.
Na komm, habt mal ganz ruhig.
Ich liebe ja meinen Beruf, aber es sind so Momente, die machen einen unheimlich traurig. Traurig, verzweifelt. Was das für Schmerzen sein muss, das kann man sich ja nicht vorstellen. Jetzt heißt es, Tiere einfangen und versuchen. Ich glaube nicht, dass wir die noch behandeln können, wenn die Bauchdecke offen ist.
Jens Kart versucht über eine Hotline des Landesumweltamts einen Rissgutachter oder einen Tierarzt zu bekommen, der die schwer verletzten Schafe von ihrem Leid erlösen darf. Vergeblich. Ihm selbst ist das auf der Weide verboten. Er muss sie erst auf den Hänger bekommen und in den heimischen Stall transportieren. Eine Quälerei.
Ja, ich weiß, tut dir weh. Komm, noch nicht. Wir stehen jetzt in Zeitdruck, in Termindruck. Wir müssen jetzt agieren, reagieren. Und da hilft uns kein Mensch dabei. Wird auch nicht bezahlt. Die Tiere werden ersetzt, aber nicht die Arbeit, der Mehraufwand. Nee, ist nicht. Und das ärgert mich schon, ne?
Und dennoch werden sich Jens Kart und seine Tochter Julia in den kommenden Wochen auf den Weg machen und das Gespräch suchen. Mit Menschen aus Politik, Wissenschaft und Naturschutz. Darüber, wie die Herden besser geschützt werden können, aber auch darüber, wie und wo die Wölfe eigentlich leben in der Region. Als die Landrätin der Uckermark Anfang des Jahres zu einem sogenannten Wolfshearing lädt, sind Julia und Jens Kart dabei. Jens Kart darf über seine Sorgen sprechen und fühlt sich gehört.
Wenn Wölfe bei und nach erfolgreichen Übergriffen nicht schnell genug abgeschreckt werden, werden sie schnell zu Wiederholungstätern.
Besonders neugierig sind die Anwesenden auf Gregor Bayer, den neuen Staatssekretär im Landesagrarministerium. Bayer kündigt auf der Veranstaltung einen aggressiveren Kurs gegenüber den bis dahin streng geschützten Tieren an.
Und ich kann ankündigen, wir haben den festen Willen, das zu tun, was im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nämlich entgegen der Situation, die wir heute haben, in ein aktives Bestandsmanagement der Wölfe einzusteigen. Das ist ganz einfach. Wer Wölfe haben will, muss ab und zu welche totschießen. Und genau dahin werden wir kommen. Vielen herzlichen Dank.
Das klingt erst einmal gut in den Ohren der Nutztierhalter im Saal. Aber Jens Kart sucht auch anderswo nach Antworten. Im Wildpark Schorfheide in Groß-Schönebeck trifft er Imke Heiter, die dort ein Informationszentrum aufgebaut hat und seit Jahrzehnten Wölfe im Gehege hält.
I love, sind zwei hier drin, I love und Maya, beide sieben, da hinten ist er. Wölfchen.
Imke Heiter hat sich lange mit dem Sozialverhalten von Wölfen beschäftigt. Pauschale Abschussquoten, meint sie, könnten die Lage für Schäfer sogar noch gefährlicher machen als zuvor. Besonders, wenn Jäger einen Leitwolf erwischen.
Und wenn du eben kein erfahrenes Leittier mehr hast, der weiß, wie man Wildtiere reißt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die dann noch eher an Haustiere gehen. So ein Leitwolf ist ja oft der älteste, also ist nicht der mit der größten Klappe und den dicksten Muskeln, sondern in der Regel sind die erfahrensten Tiere, genau, in so einem Rudel.
Die erfolgreiche
und genau, und die einfach auch wissen, wie der Hase läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn man die rausnimmt, also die wissen, wie es geht, dann braucht man sich ja nicht wundern, wenn die anderen das dann nicht können. Ne?
Also, oder was Neues erlernen, was uns vielleicht auch nicht passt.
Genau so. Ne?
Moin.
Bild. Hallo.
Jens Kahrt, genau. Da hat man erstmal ein Bild dazu. Herzlich willkommen.
Herrlicher Morgen.
Wetter habe ich bestellt.
Jens Kahrt hat sich auch mit dem Wolfsforscher Heiner Schumann verabredet, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Thünen-Institut für Waldökologie in Eberswalde. Schumann ist kein Wolfsromantiker. Es gäbe inzwischen Wölfe, die könnten mannshohe Zäune überspringen.
Ohne Problem. Aber erstens will niemand so eine Zäune und zweitens sind die auch nicht nötig. Wenn ein Wolf sowas macht, dann muss er totgeschossen werden. Aber dann muss man ihn auch kriegen. Das ist nicht die Regel. Wenn jeder Wolf so hoch springen würde, dann hätten wir keine Tierhaltung mehr. Das ist so.
Jens Kahrt fragt sich, ob seine Weidezäune überhaupt noch zum Schutz vor Wölfen taugen. Im Februar läuft er mit Zollstock und Spannungsmesser eine Koppel ab. Zuvor hatte es geschneit.
Noch fließt der Strom, aber wir haben die Befürchtung, wenn jetzt die Nächte noch kälter werden und der Boden gefriert, dass dann der Stromkreislauf nicht mehr gegeben ist.
Seinen stromgeladenen 90 cm Zaun hat Jens Kahrt vor 5 Jahren vom Land Brandenburg als Investition in den Herdenschutz gefördert bekommen. Ganz offensichtlich reicht er heute nicht mehr aus.
Das ist mir auch wichtig, dass man im Vorfeld spricht, welche Zaunsysteme eignen sich, welche nicht. Ne? Nicht einfach jetzt.
Mit Heiner Schumann will er über eine Idee sprechen. Ob man vielleicht neuralgische Punkte auf der Koppel findet, wo sich der zusätzliche Einsatz einer Überwachungskamera lohnt.
Also man kann sich das Geld oder den Aufwand oder was auch immer für die Kamera sparen und sagen, ja, selbst wenn wir es nicht wissen. Und selbst wenn die Kamera dreimal da und dreimal da anzeigt. Aber ja, Wölfe sind da. Und die sind überall und jederzeit da, egal wo und egal zu welcher Uhrzeit, in ganz Deutschland ist jederzeit mit dem Wolf zu rechnen.
Anfang April fährt ein Geländewagen mit Anhänger den steilen Oderdeich bei Lunow herunter. Normalerweise ist das verboten, heute gibt es eine Ausnahme. Auf der Pritsche und im Hänger des Geländewagens liegt Material für einen neuartigen Weidezaun. Die Verwaltung des Nationalparks Unteres Odertal hat ihn angeschafft. Leichter aufzustellen und sicherer gegen Wölfe soll er sein. Jens Kahrt darf ihn mit seinen Kollegen ausprobieren.
Also ich will nicht gleich hochloben, aber macht erstmal einen guten Eindruck.
Ein paar Tage später stürmen die ersten Schafe von einem Fahrzeughänger aus auf die neu eingezäunte Weide. 4 Wolfsrisse gab es allein hier im letzten Jahr. Während Kahrts Kollegen an anderen Orten Herdenschutzhunde einsetzen, kommt das für Jens Kahrt hier nicht in Frage. Nicht am vielbefahrenen Oder-Neiße-Radweg, wo auch viele Touristen mit Hunden unterwegs sind.
Das ist eben dieser Spagat zwischen Landwirtschaft und Tourismus, ne, der hier stattfindet. Und letztendlich sind richtig gute Herdenschutzhunde auch nicht zu unterschätzen. Sie können aggressiv sein. Nicht jeder kann mit Herdenschutzhunden umgehen. Ne, und da entsprechend auch Personal zu haben wir nicht.
Anfang Mai läuft Jens Kahrt über seine Koppel. Noch sind viele Fragen ungelöst. Ob es vom Land noch Geld für einen neuen Zaun gibt, ob der inzwischen reduzierte Schutzstatus für den Wolf tatsächlich eine Wirkung hat.
Und eigentlich kann man sagen, wir haben es auf den Weg gemacht, um einen neuen Weg oder einen Weg zu finden, wie es weitergeht. Wenn ich mich gerade hier so laufen sehe, ich sehe erstmal nichts am Horizont, aber in der Hoffnung, hinterm Horizont geht's weiter.
Seinen Betrieb aufgeben will er vorerst nicht mehr.
Und den Film zur Reportage Wölfe, Wut und Weidezäune gibt es in der ARD Mediathek. Das waren Reportagen aus Berlin und Brandenburg mit Fred Pilarski, Ricardo Wittig, Sebastian Schöbel und Christoph Kober. Hier geht es weiter mit aktuellen Meldungen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf der westlichen A10 Richtung Dreieck Havelland gibt's Baustellenstau zwischen Großkreuz und Liest mit 45 Minuten Verzögerung. Und in der Gegenrichtung brauchen Sie zwischen Potsdam Nord und Vöben 10 Minuten länger. Die A13 Richtung Berlin ist zwischen Rago und Schönefelder Kreuz nach einem Unfall gesperrt. Es staut sich ab Bestensee. Stau auch auf der Umfahrung über Königs Wusterhausen. Zum Stadtverkehr Berlin. Ein paar Minuten länger dauert es jetzt auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Auf der B2 stadtauswärts vor Malchow und auf der B158 stadtauswärts vor Ahrensfelde. Kreuzberg. Wegen des Karnevals der Kulturen gibt es bis Dienstagmorgen viele Sperrungen rund um den Blücherplatz. Ab 12.30 Uhr zieht der Kinderkarneval vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park. Vor allem rund um den Görlitzer Bahnhof müssen Sie dann mit Behinderungen rechnen. Wir wünschen gute Fahrt.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 12 Uhr mit Josefine Grützmacher. Guten Tag. Russland hat die Ukraine in der Nacht wieder massiv aus der Luft angegriffen. Nach ukrainischen Angaben sind dabei mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Schwerpunkt war Kharkiv im Nordosten des Landes. Mareike Markusch.
Nach Angaben des Bürgermeisters waren innerhalb von 1,5 Stunden mehr als 40 Explosionen zu hören. Auf Bildern waren schwere Zerstörungen an Gebäuden zu sehen. An einigen Orten brachen Feuer aus. Laut Stadtverwaltung handelt es sich um den schwersten Angriff auf Kharkiv seit Kriegsbeginn. Auch an der Front bleibt die Lage angespannt. Der ukrainische Generalstab meldete allein gestern mehr als 200 Gefechte.
Beamte der EU-Kommission sollen Umweltverbände für Klagen und Kampagnen gegen deutsche Unternehmen bezahlt haben. Das geht laut Welt am Sonntag aus geheimen Verträgen hervor. Demnach soll Steuergeld in Millionenhöhe geflossen sein, um die Öffentlichkeit von der EU-Klimapolitik zu überzeugen. Laut dem Bericht sollte etwa eine Organisation deutsche Kohlekraftwerke in Gerichtsprozesse verstricken, um das finanzielle und rechtliche Risiko der Betreiber zu erhöhen. Das Bundeswehrbeschaffungsamt fordert, die Ausrüstungsprobleme bei der Bundeswehr bis spätestens 2028 komplett zu lösen. Präsidentin Lenik Emden sagte dem Tagesspiegel, Hintergrund für diesen Zeitplan sei, dass Russland laut internen Analysen 2029 in der Lage sein wird, NATO-Gebiet anzugreifen. Das Amt will dem Bundestag bis zum Jahresende rund 100 Anträge zur benötigten Ausrüstung vorlegen. Der Landeselternrat Brandenburg kritisiert geplante Einsparungen beim Gehalt der Lehrerinnen und Lehrer. Die Sprecherin des Rates, Mauersberger, sagte RBB 24 Brandenburg aktuell, die Sparvorhaben der Regierung aus SPD und BSW würden die Situation an den Schulen verschlimmern.
Die sind völlig intransparent. Man hat uns bisher keine Zahlen gegeben und wir wissen nicht, was tatsächlich auf uns zukommt. Und wir Eltern rechnen damit, dass noch mehr Stunden ausfallen, dass sich die Bildungsdefizite noch vergrößern. Und das ist weder gerecht und es erscheint willkürlich.
Ulrike Mauersberger, Vorstand des Brandenburger Landeselternrates. Fahrgäste in Berlin müssen im Regional- und S-Bahn-Verkehr neue Einschränkungen hinnehmen. Zwischen den Bahnhöfen Spandau und Charlottenburg wird an den Oberleitungen gearbeitet. Deshalb fahren zum Beispiel die Linien RE8 und RB